Hallo und herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
Ich bin Anselm.
Und heute geht es um das Thema Trail Running und ich habe mir dazu schon von anderen Podcasts Folgen angehört, weil mich das Thema selber so interessiert. Und wir auch so ein bisschen, kann man damit sagen, ein bisschen liebäugeln, also perspektivisch, weil aktuell bin ich mit meinen 3 Kilometer Läufen auf Asphaltstrecken, glaube ich, denkbar weit entfernt. Und deswegen haben wir uns eine Expertin an die Seite geholt, nämlich die Miriam Meinheit, die damit schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat und uns heute ein bisschen davon berichtet. Miri, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein.
Cool. Miri, wir sind ja durch einen gemeinsamen Freund eigentlich in Kontakt gekommen. Ne? Euch beide verbindet so die gleiche Leidenschaft, nämlich das, worum es heute gehen soll, das Trailrunning. Und bei dem Kumpel, als ich mit ihm auf einer Langwandertour war, hat er mir von dir erzählt und von all dem, was du so machst und gemacht hast. Und da haben Bell und ich gesagt, hey, cool. Wir nutzen unseren Podcast ja immer für die Themen, die uns dann, mit denen wir uns auch gerade beschäftigen. Trailrunning, hat Bell schon gesagt, ist so ein Thema. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen auf jeden Fall die Miri bei uns im Podcast, dass die uns ein bisschen was erzählt und uns mal auch motiviert loszulegen. Also heute dreht sich alles um das Thema Trailrunning. Wir haben uns entschlossen, 2 Folgen daraus zu machen, einfach weil du so wahnsinnig viel zu erzählen hast. In der ersten Folge soll es um das Trailrunning selber gehen. Wie bist du da hingekommen? Was für Erfahrungen hast du da gemacht? Und auch zum Beispiel, wie du das so in deinem Alltag unterbringst. Und in der zweiten Folge soll es dann vor allem um deine Erlebnisse beim UTMB, dem Ultra Trail du Mont Blanc, gehen. Es ist so, was so für Läufer der Ultramarathon oder für Triathleten der Ironman ist, ist für euch Trailrunner so der UTMB. Also eine krasse Herausforderung, da freue ich mich schon total, was du so in 2 Wochen dann, nein, du erzählst es jetzt, aber was wir in 2 Wochen dann hören dürfen. Genau, Miri, jetzt ist Trailrunning etwas, das machst du ja nicht Vollzeit, du bist keine Profi-Vollzeit-Trailrunnerin, sondern du arbeitest nebenbei ganz normal, du bist Ärztin, Assistenzärztin in der Unfallklinik in Murnau und du bist ja jetzt auch nicht in einer Gegend groß geworden, wo es nahe liegt, dass du Kontakt zu den Bergen hast, sondern du bist in der Nähe von Hannover aufgewachsen, warst da selber zwar wenn ich das richtig verstanden habe, in der Leichtathletik unterwegs, aber so deine Leidenschaft zum Trailrunning ist dann gekommen, als du nach München gekommen bist. Ich möchte mal ganz kurz damit reinstarten. Jetzt haben wir häufig das Wort Trailrunning gehört, wo ich merke, dass sich das unfassbar schwer richtig aussprechen lässt. Trailrunning.
Also noch schlimmer finde ich Trailrunnerin.
Das ist ein schweres Wort.
Brecher.
Ja.
Vielleicht starten wir mal damit. Was genau ist denn Trailrunning überhaupt und wie würdest du das für dich definieren, was das ist?
Also Trailrunning ist tatsächlich ein sehr weiter Begriff, weil eigentlich bezeichnet es erstmal nur das Laufen abseits von asphaltierten Wegen. Und es fängt ja schon an bei einem einfachen Parkrun und führt dann eigentlich bis hinauf auf die höchsten Berge, also schwierige technische hochalpine Trails, all das umfasst der Begriff Trailrunning. Ja, für mich persönlich, weil ich ja gerade hier im Landkreis Garmisch-Partenkirchen lebe, bezeichnet es hier halt viele flowige, ja, Trails auf die bayerischen Voralpen vor meiner Haustür.
Flowige Trails, was heißt das denn?
Flowige Trails sind für mich gut laufbare Trails. Also es gibt ja dann beim Trailrunning halt immer so ein bisschen die Unterscheidung zwischen sehr technisch anspruchsvollen Trails, wo man halt, sag ich mal, auch mal die Hände gebraucht und dann ins Kraxeln übergeht. Mhm. Und flowige Trails ist eigentlich so der Begriff davon, dass sie gut laufbar sind. Genau, also dass man sie sowohl hoch als auch runter sehr gut laufen kann.
Okay, dass du es im Prinzip im Stück läufst und nicht zwischendurch mal gehen.
Genau, genau. Okay.
Also ich warte immer noch auf den Flow bei mir beim Laufen und auf meine flowigen Trails. Innerhalb der 3 Kilometer, die ich laufe aktuell. Mich würde interessieren, Miri, wenn Anselm jetzt gerade gesagt hat, du bist nach Hannover aufgewachsen, hat dich die Leidenschaft Trail dann bei der Jobsuche Richtung Süden gezogen oder ist die Faszination Trailrunning erst aufgetaucht, als du dann hier in der Nähe der Berge warst? Was kam zuerst, Henne oder Ei?
Ich würde sagen, ganz zu Beginn stand meine Bergliebe im Vordergrund. Ich bin mit meinen Eltern, als ich klein war, ganz viel in die Berge im Sommerurlaub gefahren. Das waren immer so 3 bis 4 Wochen. Und als kleines Kind bin ich halt auch schon die Berge hoch und runter gelaufen und war da halt total begeistert. Deswegen wurde mir das gewissermaßen, würde ich sagen, einfach in die Wiege gelegt. Ja, ich bin in Norddeutschland groß geworden. Aber bin dann ja nach meinem Studium zum ersten Job nach München gefahren und da hatte ich dann die Berge vor der Haustür und da gab es dann halt tatsächlich kein Halten mehr. Und da bin ich dann über Freunde tatsächlich zum Trailrunning auch gekommen. Und zwar war das da in dieser Bubble, in der ich damals ja sehr aktiv war, war Trailrunning, kam halt. Ist ja auch noch nicht so alt, die Sportart, kam halt gerade erst auf und das Ganze war dann so in. Und ich hatte da gewissermaßen auch noch ein bisschen Vorurteile vor, das, weil Trailrunner waren in meiner Vorstellung immer so verrückte Leute, die halt die Berge hoch und runter rennen.
Das ist wahrscheinlich das, was sich jetzt gerade viele Leute denken.
ja, meine Freunde meinten dann so, naja, das passt sehr gut zu mir und sie sollten Recht behalten. Und dann habe ich sie tatsächlich einfach mal mit meinen Straßenlaufschuhen begleitet und habe erlebt, was es, ja, was es halt ausmacht, die schweren Bergstiefel mal stehen zu lassen und halt in leichten Schuhen über die Trails zu flitzen und ja, halt diese Leichtigkeit, Geschwindigkeit am Berg zu erleben. Und das hat mich dann ja so begeistert, dass ich ja, seit 2019 aktive Trailrunnerin bin.
Das heißt, Miri, aber, dass du vorher auch eine Straßenläuferin warst. Das heißt, du hattest schon Erfahrung im Laufen auf der Straße, oder?
Also Sport begleitet mich schon mein ganzes Leben und ich war früher halt Leichtathletin und habe da 4- und 7-Kampf gemacht, war aber tatsächlich wirklich auf den wirklich kurzen Distanzen unterwegs. Also ich war leidenschaftliche 800-Meter-Läuferin und bin dann in meiner Freizeit jetzt mal, also nicht wettkampfmäßig, mal so 10 Kilometer-Läufe gelaufen, aber ich glaube so 10 Kilometer oder ich glaube maximal 15 war so das Längste, was ich bis dato gelaufen war, bevor ich nach München kam.
Okay, nur um es einzuordnen, was sind jetzt so die Distanzen, die dich erfreuen?
Jetzt aktuell bin ich nicht nur im Trailfieber, sondern im Ultra-Trailfieber. Das heißt, also
Okay, Folge ist schon veraltet.
wir sprechen heute über Ultra-Trailrunning.
Genau.
also Ultra-Trail beginnt ja, also Ultra-Laufen ist ja eigentlich das alles, was über Marathon-Distanz hinausgeht. Im weitläufigen Sinne spricht man da von, ja, eigentlich so 50 Kilometer aufwärts. Aufwärts meint wirklich aufwärts, also nach oben hin ist eigentlich keine Grenze gesetzt. Da geht es dann zu 100 Kilometern, 100 Meiler, 300, 400 Kilometer laufen, also Etappenläufe dann auch. Und meine Leidenschaft bezieht sich aktuell auf die kurzen Ultradistanzen, also so 50 bis 70 Kilometer, wobei ich jetzt auch dieses Jahr meinen ersten 100-Kilometer-Lauf gelaufen bin und dann nächstes Jahr natürlich auch weiter durchstarten möchte.
Cool. Ich finde dieses Wort so absurd. Kurzer Ultra-Trail.
Kurzer Ultratrail. Aber ich muss da mal kurz einhaken, weil du vorher auch gesagt hast, Miri, so du magst diese Leichtigkeit irgendwie in den Bergen und die Geschwindigkeit. Also wenn ich jetzt mal so als kompletter Nicht-Trailrunner spreche, ich gehe ja auch gerne wandern, aber ich kann mir dann immer nicht, also ich schnaufe ja schon beim Gehen, ja. Ich kann mir dann immer gar nicht vorstellen, wie man das, also wenn da so jemand fröhlich dann mit seinem Wasserrucksack an mir vorbeirennt, dann bin ich immer ganz demütig und denke mir so, Gott, das könnte ich gar nicht, ich habe da gar nicht die Ausdauer für. Hast du denn gleich, also war das für dich gar kein Thema zu sagen, ich renne jetzt bergauf, die Kondition war schon da, weil du so krass viel vorher schon gelaufen bist und so sportlich warst, oder hast du da auch ganz klein angefangen mit diesem Bergauflaufen?
Also, dass die Trailrunner alle Berge hochrennen, ist tatsächlich ein weitläufiger Irrglaube. Wenn es steiler wird, dann ist es tatsächlich auch effizienter, kraftsparender, gerade bei den Ultradistanzen, das Ganze zu hiken. Und da möchte ich jetzt mal den Begriff Speedhiking in den Ring werfen. Genau, was, also ich laufe nicht alle Anstiege durch. Also ich laufe leichte Forst, also die Forstwege mit leichten Anstiegen laufe ich schon durch mittlerweile. Und das kann man tatsächlich trainieren. Also diese ganzen Uphill-Skills sind halt viel, viel Training, Kraft, Intervalltraining. Man kann sich da tatsächlich auch Stöcke nehmen, also Stecken hier, wie man im Bayerischen sagt. Und da kann man tatsächlich auch sehr viel mit trainieren und die Koordination üben. Und ja, also man wird nicht zum Trailrunner geboren, sag ich mal. Also man kann vieles, gerade die Uphill-Skills, kann man mit Training ausgleichen. Und nur weil man hiked, das machen viele andere Trailrunner auch. Das ist sogar gesund und überlebenswichtig in einem Ultra.
Jetzt hast du ja gesagt, dass du vorher schon eine Leichtathletik-Ausbildung hast, ne? Das heißt, gerade beim Laufen finde ich, ist so, die Lauftechnik ist ja was Fundamentales, wo ich merke, wenn ich erstmal eine Technik habe, dann wird es deutlich weniger anstrengend, ich komme weiter, es ist leichter. Aber diese Technik überhaupt erstmal für jemanden zu haben, der noch nie gelaufen ist, ist ja schon unheimlich anstrengend. Würdest du sagen, dass dir das geholfen hat im Trailrunning? Oder wie würde jemand, der jetzt noch nie Trail gerannt ist,
Ist das ein
anfangen
Wort?
zu runnen? Oh Gott, diese Folge bitte.
Lustig.
Also ich glaube schon, dass mir die Ausbildung in der Leichtathletik auf der Bahn geholfen hat, einfach laufeffizienter zu sein. Das darf jetzt aber auch kein Hinderungsgrund sein für jemanden, der jetzt nicht die Vorerfahrung hat, jetzt nicht ins Trailrunning oder ins Laufen zu starten, weil ich meine, Laufen an sich ist ja, ein Sport, der relativ, also in meinen Augen zumindest relativ einfach ist. Man braucht nicht viel und die Hürde, das zu tun, sollte auch relativ niedrig sein. Und gerade finde ich im Trailrunning, was man wirklich überall machen kann, weil befestigte Wege gibt es nun mal nicht überall, aber Trails, also sei es der Forstweg, sei es der Parkrun, gibt es tatsächlich fast überall. Und da sollte gerade dort die Hürde zum Einstieg sehr niedrig sein.
Unterscheidet sich denn die Technik, die ich bei in den, wenn ich auf der Straße laufe und im Trail laufe, unterscheidet sich das?
Ja, definitiv. Also im Trailrunning gibt es noch viele andere Dinge, die eben auch noch mit reinspielen. Also Koordinationsfähigkeit, Schnelligkeit, gerade dann die Downhill-Skills, die dann halt, wir haben jetzt bisher nur über das Uphill gesprochen, aber im Downhill scheiden sich tatsächlich die Geister. Ich finde, einen guten Trailläufer erkennt man vor allem an seinen Downhill-Skills. Ich finde, Uphill hat viel mit Kraft und Training zu tun. Das kann man unglaublich gut ja, trainieren. Aber für Downhill, da muss man eine gewisse Leichtigkeit, Freude einfach mitbringen. Das ist ein, ja, ein Flow einfach vom Laufen.
Das finde ich total spannend, weil ich finde Downhill nämlich noch furchteinflößender als Uphill. Also Uphill, das denke ich mir, okay, das hat viel, wie du auch sagst, ne, mit Kondition, mit Training zu tun, dass ich erstmal anfange, wandern zu gehen, dann irgendwie immer schneller wandere, mit weniger Ausrüstung und dann mal Strecken vielleicht jogge und dann wieder wandere. Aber dieses Downhill, ich tue mich schon beim Wandern echt schwer, weil ich kein Vertrauen in meine Trittfestigkeit irgendwie habe und immer total Panik habe, dass ich wegrutsche, dann verlagere ich natürlich mein Gewicht nach hinten, dann rutsche ich noch schneller weg, dann denke ich mir, aha, ich hab's ja gewusst. Und ich bewundere euch dann immer, ihr Trailrunnerinnen, die dann da so runterhüpfen oder so springen sogar und also gibt's da so, wie hast du dich daran gewagt? Hast du es einfach gemacht oder gibt es da so Anfängerkurse für Downhill oder so, für so Angsthasen wie mich?
Also ich bin tatsächlich eine passionierte Downhill-Läuferin. Das heißt, ich habe es tatsächlich einfach gemacht und mir lag es gewissermaßen so auch so ein bisschen im Blut, weil es mir unfassbar viel Freude macht. Aber es gibt auch Dinge, die man trainieren kann und die man da auch lernen kann und wo man sich verbessern kann. Also ein Stichwort ist zum Beispiel, dass man ähnlich wie beim Mountainbiken jetzt nicht direkt auf seine Füße schaut, sondern halt den Blick, also sich aufrichtet und den Blick so ein bisschen in die Ferne, also beziehungsweise einige Meter weiter nach vorne richtet und dann so seine Line bildet. Also das Schlimmste ist eigentlich, wenn man beim Trailrunning die ganze Zeit auf seine Füße starrt und dann auf jeden Stein achtet und der kippelt und so weiter, sondern man muss sich da halt seine Leinen bilden und dann wird man automatisch auch schneller. Und zum anderen muss man halt einfach eine gewisse Körperfestigung eben haben. Die kann man halt auch trainieren durch so ein bisschen Krafttraining und dann eben vor allem mental locker sein. Also man sollte versuchen, sich frei zu machen, Freude zu haben, das Ganze so ein bisschen zu genießen und dass man mal rutscht oder so, das ist völlig normal, das ist ähnlich wie beim Skifahren, also auch gerade so loses Geröll und so, das ist vollkommen normal, dass man rutscht und das muss man ein Stück weit auch ja in seinen Flow mit einbeziehen und dann, viele, glaube ich, geraten dann schnell in Rücklage, auch das ist ähnlich wie beim Skifahren, dass man den Körperschwerpunkt ein bisschen nach vorne bringt, hat man einfach viel Stabilität und ansonsten sind es halt so Sachen wie Reaktionsschnelle und so, auch das kann man ganz gut trainieren.
Und du startest ja wahrscheinlich nicht gleich mit dem Steilhang, wo du runterflitzt, sondern gewöhnst dich da peu à peu dran.
Genau, das würde ich nicht empfehlen, also man muss den Körper da sachte wie an alles heranführen und genau, dann kommt es von alleine.
Aber ich kenne das Gefühl, was du beschreibst, die paar Mal, wo ich mit dem gemeinsamen Kumpel in den Bergen zum Trail Run war, habe ich gemerkt, berghoch, Katastrophe, der ist da wie so eine Gebirgsziege hoch. Ich war eher Typ Büffel, der sich da hoch geschnauft hat. Aber runter hatte ich richtig Spaß. Ich habe mir dann immer vorgestellt, ich bin wie so ein Ninja, der dann in den Kurven so von rechts nach links springt und in meinem Kopf sah das, von außen betrachtet, sah das großartig aus, wie ich da durch die Kurven geflitzt bin. Und das ist genau diesen Spaß, glaube ich. Ich sehe dich strahlen, wenn du vom Trailrunning sprichst, was wahrscheinlich auch genau das ist, was so bei dir die Faszination da am Trailrunning hält, oder? Was fasziniert dich daran, dass du das jetzt seit 4, 5 Jahren dauerhaft machst?
Zum einen das Bergerleben. Ich liebe die Natur, ich liebe die Berge. Das ist einfach etwas, was ganz tief in mir verankert ist. Und zum anderen natürlich auch so die sportliche Herausforderung. Also es ist eine Kombination aus beidem. Und das unterscheidet sich für mich zumindest ganz wesentlich so vom Straßen- oder Bahnlauf. Und ja, das packt mich.
Also das Laufen in schöner Natur.
Genau, so kann man das, glaube ich, ganz gut bezeichnen.
Ja, davon gibt es in deiner Ecke ja auch richtig viel.
Genau. Und es hat auch, gerade als du das beschrieben hast, wie du da so runtergehüpft bist, ich finde, es hat auch was Ästhetisches. Es ist so ein bisschen so wie Tanzen. Also hat ja dann meistens auch die Arme ausgebreitet und tänzelt so den Berg hinunter. Also es fühlt sich gut an und ich finde, es sieht auch gut aus. Also
es kann gut aussehen. Bei manchen.
Ja, also gefallen sind mir, glaube ich, schon alle. Also das, ich hing auch schon kopfüber am Berg und hatte eine unschöne Ansicht vom Berg.
So, jetzt hast du ja gesagt, okay, Trailrunning per se, ne, in der Definition ist es erstmal eigentlich alles, was weg von der Straße ist. Und wir sprechen ja eigentlich jetzt schon viel über bergauf, bergrunter in schöner, hügeliger Landschaft. Jetzt ist nicht jeder, der sagt, hey, ich will da mal mit starten, hat den Luxus in, ich sag mal, Bergnähe zu wohnen. Aber was würden denn die Leute machen, die jetzt sagen, hey, ich möchte wirklich erstmal mich da dran gewöhnen? Was würdest du sagen, wie kann jemand einfach starten mit dem Laufen?
Also so Waldtrails sollte ja eigentlich fast jeder in der Nähe haben. Und genau, also Wald, Wiese, da kann man sich, glaube ich, schon mal ganz gut heranführen. Oder wenn es dann mal ein Urlaub irgendwie hier im bayerischen Vorland ist, wo man vielleicht ein paar Hügel einbauen kann. Und wenn es einen dann wirklich gepackt hat, das Trailrunning, dann geht das auch im flachen Land. Also ich habe auch viele Kollegen, die wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau Trailrunning betreiben, die dann sowas wie kleine Hügel, Berg, also so Treppenläufe und sowas halt in ihr Training mit integrieren. Also das geht alles. Man braucht nicht unbedingt einen großen Berg vor der Tür, um halt Trail laufen zu können. Das ist ein Irrglaube. Es ist ein großer Luxus, wenn man das hat. Es ist große Lebensqualität, aber es ist kein Muss.
Da habe ich auch schon den Trick Autobahnbrücken gehört, dass man dann so auf den Autobahn, also hochrund, um einfach irgendeine Art von Steigung irgendwie dabei zu haben.
Ja. Für die schöne Natur.
Für die schöne Natur, genau, für den guten Geruch.
Ich war mal jetzt vor kurzem ganz bei mir zu Hause, also sprich in Niedersachsen. Und das ist wirklich komplettes, plattes Land. Und die höchste Erhebung war der Ölberg mit 30 Höhenmetern.
Oh. Und man muss aber ja, oft hoch und runter laufen.
Ja, ist richtig. Aber wenn man das möchte, also wirklich möchte, dann geht es auch.
Braucht man denn Trailrunning-Schuhe? Also ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass das existiert. Also ich kannte bisher nur Laufschuhe. Dann haben wir auch mal eine Folge zum Thema Barfußschuhe gemacht. Mit was läufst du? Also würdest du sagen, Trailrunning-Schuhe auf jeden Fall, weil die haben irgendwie mehr Grip und da haben Anfänger dann irgendwie auch ein besseres Gefühl? Oder ist das völlig übertrieben und erst wenn man so ein bisschen professioneller wird, macht das Sinn?
Doch, das macht auf jeden Fall Sinn. Also ich denke, Trailrunning-Schuhe ist so die wichtigste Ausrüstung, um eben Trailrunning zu betreiben. Ich habe selber meinen allerersten Trailrun mit Straßenlaufschuhen bestritten. Das geht schon auch, um es einfach mal auszuprobieren. Also man muss sich da jetzt nicht die teuersten Schuhe gleich zulegen, aber auf lange Sicht macht es tatsächlich aus verletzungsprophylaktischer Sicht Sinn, sich gute Trailrunning-Schuhe zuzulegen. Ganz einfach, weil sie sind zum einen halt sehr leicht, also ähnlich wie Straßenlaufschuhe, aber dann haben sie einfach ein anderes Profil. Und das hilft einem wirklich auch im grilligen, matschigen, rutschigen Untergrund den nötigen Griff zu haben, den nötigen Tritt. Und ich muss mich ja auch auf meine Schuhe verlassen können. Also das ist so mein allerwichtigstes Werkzeug.
Ja, gerade dann, wenn es downhill geht, wahrscheinlich.
Genau. Ich sehe schon, es liegt einfach daran, dass ich nicht die richtigen Schuhe habe. Ich kaufe jetzt erstmal Equipment.
Oh Gott.
Das ist nämlich immer so mein Punkt. Ich bin immer begeistert, dann kaufe ich das gesamte Equipment und dann mache ich aber nie die Sportart. Also ich habe einen sehr teuren Keller voller Sportequipment da. Was mich jetzt aber interessiert, vor allem auch so die Kombi mit deinem Job. Also du bist ja Assistenzärztin im Krankenhaus und so wie ich das von Freunden kenne, die auch mal Assistenzarzt waren, ist das ja Schichtdienst und irgendwie super anstrengend und man hat ja jetzt da nicht so die Regelmäßigkeit. Wie kriegst du das denn mit deinem Training unter einen Hut? Und vor allem, wie darf man sich das vorstellen? Wie viel trainierst du denn so?
Also seit Ende letzten Jahres habe ich strukturiertes, in Anführungsstrichen professionelles Training. Also ich habe auch eine Trainerin, die mir den Trainingsplan schreibt. Und ich trainiere so ja bis zu 20 Stunden die Woche.
Und wow.
Auch so bis zu 100 Wochenkilometer oder teilweise in der Ultravorbereitung auch mehr. Und ja, das ist es richtig, dass das manchmal schwierig und anstrengend auch mit dem Job ist und manchmal auch ja mehr oder weniger gut zu vereinbaren ist. Ich sage immer so, ich lebe zwei Leben. Also zum einen bin ich mit Herz und Seele Ärztin, auf der anderen Seite bin ich Sportlerin und mir ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass ich halt beides bin. Also ich bin die laufende Ärztin oder die anästhesiologische Läuferin. Es sind einfach beide Bereiche, die wahnsinnig wichtig für mich sind. Und ja, es klappt tatsächlich ganz gut, beides zu vereinen. Also zum einen auch, weil mir der Sport so viel Spaß macht, dass es halt einen guten Ausgleich für die Arbeit ist. Und ich sag mir, der Sport mir auch die nötige Gelassenheit für den Sport bringt. Genau, ohne den ich wahrscheinlich den Job so, wie ich ihn jetzt mache, auch gar nicht machen könnte.
Ja, ich muss das, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich du bist ja keine Vollzeitläuferin, darf ich an der Stelle revidieren, wenn ich höre, dass du 20 Stunden die Woche trainierst. Das ist ja schon ein Teilzeitjob, was viele andere machen.
Das ist richtig, genau. Also ich habe auch Anfang des Jahres, habe ich um 20% die Arbeit reduziert, also in meinem Krankenhaus. Bin auf 80% gegangen, habe jetzt einen Tag in der Woche, also heute zum Beispiel, immer frei und nutze den auch als Trainingstag für so Long Runs. Und an den anderen Tagen wird dann tatsächlich auch nach der Arbeit noch trainiert. Und das ist tatsächlich manchmal auch eine Herausforderung. Also ich meine, man muss sicherlich sehr diszipliniert sein, was ich auch bin, und dann eben die Trainingseinheiten eben auch nach der Arbeit noch machen. Auf der anderen Seite, was ich aber für mich im letzten Jahr wirklich gelernt habe, ist, dass die Regeneration eigentlich so wichtig ist. Also ich lasse tatsächlich auch mal Einheiten ausfallen, um vielleicht ein bisschen länger zu schlafen, um Zeit für gutes Essen oder einfach mal nichts tun zu haben, weil es so, so wichtig ist. Genau, also ich war tatsächlich im Sommer, als ich im Schichtdienst gearbeitet habe, tatsächlich auch mal so an der Belastungsgrenze, wo ich dann, das sind immer 13 Stunden am Stück im Schichtdienst mit 11 Stunden quasi dazwischen für Schlafen, Essen, Sport und so weiter. Und dann habe ich halt versucht, abends um, ich glaube, 10 Uhr war es noch, zu laufen und saß dann wirklich mit Bauchkrämpfen am Wegesrand und habe gesehen, okay, es geht nicht. Das war für mich ein wirklich gutes Learning. Und da habe ich dann für die Zukunft einfach, ja, gelernt, wirklich auf meinen Körper zu hören, aktiv hinzuspüren, wie es mir geht und dann vielleicht auch mal ein bisschen zu reduzieren. Und das ist auch so wichtig beim Sport für mich. Also dadurch, dass ich den Sport habe, muss ich halt eben aktiv schauen, wie es dem Körper geht, weil Leistungssport, da geht es ja auch um Leistung, aber da muss halt auch, da muss halt alles stimmen. Also das Körperliche, aber eben auch das Mentale. Und ja, das war ein gutes Learning dieses Jahr.
Ja, das ist, wir haben eine Folge mit einer Mentaltrainerin aufgenommen, die auch gesagt hat, tendenziell sind Amateursportler die, die am verbissensten trainieren und die Regeneration eigentlich völlig außer Acht lassen, um dann da reinzurutschen. Von daher ist interessant, dass du jetzt selber sagst, okay, das ist eine der großen Erkenntnisse, die ich habe, mehr auf die Regeneration zu gucken.
Genau. Und da hilft tatsächlich auch, wenn man dann eine Trainerin hat, wo halt das Training also strukturiert wird. Das heißt, die wenige Zeit, die man hat, wird halt geschaut, dass man dann halt gut trainiert, aber dass man eben auch nicht übertrainiert. Und das ist gerade so in meinem Bekanntenkreis, wo ich einfach sehe, höher, schneller, weiter und immer mehr Kilometer. Ja, das ist tatsächlich nicht immer alles. Also mein Freund sagt immer so schön, train hard, but smart.
Ja.
Genau. Das ist tatsächlich wirklich wichtig.
Total.
Und da hilft einem tatsächlich dann auch, wenn man strukturiertes Training hat, dass man eben nicht in dieses Übertraining kommt, dass man eben keine Überlastungsreaktion hat. Und ich kann jetzt wirklich sagen, nach einem Jahr halt in diesem Trainingsprogramm, dass es mir gut geht. Also ich habe keinerlei körperlichen Verletzungen.
Schön, das klingt gut. Jetzt sind viele, gerade von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, wahrscheinlich nicht in der Situation, dass sie sagen, ich stehe kurz davor, übertrainiert zu sein, sondern bei vielen ist wahrscheinlich eher die Herausforderung, wie schaffe ich es überhaupt mal, Kontinuität da reinzubringen und anzufangen, ne? Und wenn ich angefangen habe, dann auch dran zu bleiben. Weil häufig sagen wir so, wir sind jetzt motiviert, wir machen jetzt, nehmen unsere Laufschuhe, wir laufen los. Und dann so spätestens nach 3-4 Wochen ist dann irgendwie die Priorität im beruflichen Alltag so groß, dass wir dann den Sport außer Acht lassen und diese Kontinuität weg ist und ich dann mich dabei erwische, dass ich 3 Wochen nichts gemacht habe und dann fällt es mir wieder schwer reinzukommen. Was kannst du da so für, aus deiner Erfahrung, für Tipps geben, wie ich schaffe, überhaupt erstmal in dieses Training reinzukommen, dass ich damit starte?
Also ich finde, dass es sehr hilft, wenn man für etwas trainiert oder auf etwas hin trainiert. Das heißt, dass man sich vielleicht in einiger Zukunft ein Ziel setzt, das man erreichen möchte und dann eben ja strukturiert für sich selber schaut, wie man dieses Ziel eben erreichen kann. Und sei es, wenn man jetzt irgendwie einen Volkslauf oder so mit, die Distanz ist ja erstmal total egal, würde ich sagen, sich da einfach eine Wunschdistanz setzt und dann schaut, dass man vielleicht irgendwie dafür 2-3 Mal die Woche irgendwie trainiert und genau, einfach den Mut und das Selbstbewusstsein dann hat, sich da ein Ziel zu setzen und dann eben auch den Elan und die Energie und die Freude aufbringt, dieses Ziel eben dann auch zu erreichen, weil wenn man das Ziel dann erreicht hat, das ist einfach ein unbeschreiblich tolles, beglückendes Gefühl und das lohnt sich auf jeden Fall.
Jetzt habe ich noch eine Frage zum Training, weil du vorher auch gesagt hast, so Kraft ist auch total wichtig, irgendwie beim Trailrunning. Gehst du in Anführungsstrichen nur laufen oder machst du auch so anderes Training, dass du jetzt irgendwie auch zweimal die Woche irgendwie noch ins Gym gehst und da irgendwie speziell, weiß ich nicht, was man dann da macht, Kniebeugen oder irgendwas, was dir hilft?
Tatsächlich schon. Also ich bin im Fitnessstudio angemeldet und bin da sogar, glaube, dreimal die Woche und mache da gezielt auch Krafttraining. Und ja, das ist extrem wichtig. Zum einen eben, um die Kraft zu haben, gerade beim Downhill-Laufen oder so, wo du gerade Kniebeugen erwähnst, das ist sehr viel, geht es, also wenn man mal schnell den Downhill runtergelaufen ist, das geht sehr in die Oberschenkel. Und Kniebeugen ist da unfassbar gut, um gerade für sowas zu trainieren. Es ist aber auch Verletzungsprophylaxe. Also ich hatte das Problem mit einer Achillessehnenreizung im letzten Sommer und mache seitdem tatsächlich gezielt Krafttraining und lauf komplett schmerzfrei. Also da hilft mir Krafttraining wirklich sehr. Und was ich auch noch mache, ist, ich gehe viel radeln. Entweder hier bei mir im Wohnzimmer auf die Rolle oder aufs Spinningrad oder eben draußen radeln, wenn es das Wetter zulässt. Und das ist einfach gut, erstmal das Herz-Kreislauf-System zu fordern, weil das Herz-Kreislauf-System ist erstmal, sage ich mal, egal, ob man jetzt läuft oder radelt. Aber für die Sehnen ist es tatsächlich dann besser, dass man halt den Bewegungsapparat ein bisschen schont, indem man dann halt radelt. Oder Skitouren ist auch super. Also Skitouren, Radeln, Krafttraining kann ich auf jeden Fall zusätzlich zum Laufen empfehlen.
Wahrscheinlich auch eine Menge Mobility, ne? So dieses sich dehnen.
Vernachlässigt man ja immer ganz gern.
Das ist halt gerade, also so meine Erfahrung beim Dehnen, da sehe ich nicht den direkten Benefit. Ich weiß, dass mir das gut tut. Ich weiß, dass mir das langfristig gut tut. Aber kurzfristig ist das irgendwie nicht so, dass ich sage, hey, das bringt mir jetzt was. Und deswegen schiebe ich das immer ganz gerne weg.
Ja, ich mag es eigentlich total gerne. Also ich mache auch schon mein Leben lang Yoga. Und ja, also es ist zum einen zum Körpergefühl, zum anderen aber eben auch für die ganze Körperstabilität, also als Stabi-Training. Und genau, das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ich finde es spannend, deine Woche klingt irgendwie so, als hättest du mehr Stunden als ich oder du setzt deine Prioritäten deutlich besser. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das fällt jetzt gerade so ein bisschen hinten runter, weil, also keine Ahnung, oder ich treffe meine Freunde immer beim Laufen, weil die eben auch alle so laufverrückt sind wie ich oder so. Oder es klingt ja schon sonst sehr, also arbeitslastig und lauflastig, da bleibt ja dann auch gar nicht mehr, wenn du dich dann auch noch regenerierst, so viel Zeit übrig.
Das stimmt. Und ein großer Freundeskreis ist tatsächlich sehr, sehr lauffreudig. Das heißt, man trifft sich dann halt am Berg oder für eine Laufeinheit oder sei es irgendwie für Intervalltraining oder im Fitnessstudio. Genau, und geht dann zusammen noch in die Sauna. Also da sind tatsächlich sehr viele Schnittpunkte auch. Also Sport ist für mich auch ein bisschen so ein soziales Event.
Ja, das ist ja auch was wir schon mal gesagt haben. Ne? Häufig trifft man sich mit Freunden und verabredet sich irgendwo zum Essen. So, ist aber null in Bewegung. Man kann das ja auch einfach nutzen und statt zu sagen, hey, wir treffen uns jetzt abends zum Essen, wir treffen uns abends und fahren, weiß ich nicht, eine Runde Fahrrad oder gehen wirklich zusammen ins Fitnessstudio oder gehen eine Runde laufen. Fände ich eigentlich mega cool.
Okay, also meine Freunde können sich schon mal festhalten, es wird nächstes Jahr alles anders. Ja, es wird nicht mehr gegessen. Es wird
Sport gemacht. Packt schon mal die Laufschuhe ein.
Ja, voll crazy. Du hast ja vorher gesagt, dass es wichtig ist, sich Ziele zu setzen. Du hast ja auch ein Ziel gesetzt, das war der UTMB, der Ultra Trail du Mont Blanc, den du vorher angesprochen hast. Weil das so spannend ist und weil wir darüber natürlich noch viel mehr wissen wollen und das so den zeitlichen Rahmen heute sprengt, machen wir dazu eine zweite Folge. Da sprechen wir dann nochmal separat drüber. Hört da gerne rein, wenn ihr wissen wollt, wie das weitergeht. Und was man dafür alles trainieren muss. Das ist nämlich was ich total spannend finde. Wie bereitet man sich darauf vor und was erlebt man eigentlich während dieses Rennens? Und vor allem, will man das danach wieder machen oder sagt man, um Gottes Willen, das war das einzige und das letzte Mal und nie wieder?
Gut, den Spoiler haben wir schon gegeben. Sie trainiert ja jetzt ultra.
Immer noch.
Ich muss euch nur leider enttäuschen. Ich hatte nie vor, den UTMB so aktiv zu laufen. Also normalerweise muss man sich da ja in eine Lostrommel werfen, sammelt. Also es ist, man wird dann nicht einfach eingeladen oder man meldet sich auch nicht einfach dafür an. Das ist ein ziemlich kompliziertes Verfahren. Normalerweise sammelt man in anderen UTMB-Rennen Running Stones.
Stimmt, das habe ich auch schon mal gehört, ja.
Um sich dann in ein Losverfahren zu begeben. Und wenn man dann genügend Stones und das ausreichende Glück hat, wird man dann gezogen, um bei dem Final, also UTMB Final in Chamonix beim UTMB an sich laufen zu dürfen. Aber das ist gar nicht so wahrscheinlich, dass man da einen Platz bekommt.
Okay, genau. Super. Wie du das geschafft hast, dahin zu kommen und was dann da passiert ist, das hören wir uns dann genau in der nächsten Folge an. Miri, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über Trailrunning zu sprechen. Ich bin sicher, ganz, ganz viele Leute haben da was für sich mitgenommen, vor allem wie ich reinkomme, wie ich schaffe zu starten, worauf es ankommt, worauf ich am Anfang achten darf. Uphill ist ein bisschen zu sagen, okay, ich kann das einfach trainieren. Downhill ist auch eine große mentale Komponente, wo es viel um Koordination und am Ende einfach ums Machen und ganz viel Spaß dabei haben, egal ob es jetzt in den Bergen ist, wo natürlich eine wunderschöne Landschaft mit wunderschönen Ausblicken, oder auch in Norden Deutschlands, wo vielleicht
auf einer Autobahnbrücke.
Genau, die Autobahnbrücke die höchste Erhebung ist.
Mich würde mal interessieren, wer von euch schon Trailrunning macht oder da schon Erfahrungen gesammelt habt. Lasst uns doch gerne mal ein Feedback da auf Instagram unter Anselm Mors oder bei mir unter Weltenbummlerin on Tour. Und dann
oder auch gerne bei der Miri auf dem Instagram-Kanal vorbeigucken. Ich bin sicher, du beantwortest da auch gerne Fragen, die aufkommen. Wo findet man dich?
Unter Miri Bergflitz.
Bergflitz?
Genau.
Vielleicht sollte ich meinen Namen auch ändern, wenn ich jetzt so durchstarte mit meiner Trail. Ich kaufe mir erstmal Schuhe. Nehmen wir mal eins nach dem anderen. Genau, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
Ja, war mir ein Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung.
Danke, Miri.
Danke,
ciao.
Miri. Ciao.